SR Info. Bilanz am Abend.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Ein Politikscheitern für die Geschichtsbücher. Die Ampelkoalition ist zu Ende. Vom Tag danach in Berlin berichten wir gleich als erstes. Und die Opposition fordert vehement jetzt sofort die Vertrauensfrage und dann Neuwahlen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Saarland, Markus Uhl, ist dazu bei uns im Interview. Schließlich berichten wir über Proteste gegen den geplanten Stellenabbau bei Schaeffler in Homburg.
SR Info.
Seit gestern Abend 21 Uhr ist die Ampelkoalition beendet. Bundeskanzler Scholz hat Finanzminister Lindner rausgeworfen. Zwei weitere FDP-Mitglieder der Ampel sind mitgegangen. Bildungsministerin Stark-Watzinger und Justizminister Buschmann. Der rot-grüne Rest will weitermachen, stand jetzt erstmal bis zum 15. Januar. Für dann plant der Kanzler eine Vertrauensfrage im Bundestag. Und falls er die verliert, könnte der Bundespräsident Neuwahlen ansetzen. Soweit der Fahrplan. Heute wurden in Berlin die ersten Scherben aufgekehrt und über die Folgen beraten. Dietrich Karlmeurer berichtet.
Grau, trüber Himmel über dem Berliner Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten. Der entlässt am frühen Nachmittag Finanzminister Lindner, Justizminister Buschmann und Bildungsministerin Stark-Watzinger. Von ungewöhnlichen und angespannten Umständen spricht dabei Frank-Walter Steinmeier.
Doch ist es gute Staatspraxis, dass wir diesen Moment auch als einen Moment der Würdigung ihrer Dienste für unser Land verstehen.
Der Bundespräsident dankt den liberalen Politikern für ihre Dienste. In der nun amtierenden rot-grünen Regierung übernimmt der kurzerhand aus der FDP ausgetretene Verkehrsminister Wissing zusätzlich das Justizressort. Landwirtschaftsminister Özdemir von den Grünen Bildung und Kanzlerberater Jörg Kukies wird Finanzminister. Schon am Vormittag äußert sich der Bundespräsident zum Aus der Ampel.
Das Ende einer Koalition ist nicht das Ende der Welt. Es ist eine politische Krise, die wir hinter uns lassen müssen. Und werden.
Angesichts der angespannten politischen Lage fordert Steinmeier alle Verantwortlichen auf, besonnen und verantwortlich zu handeln.
Es ist nicht die Zeit für Taktik und Scharmützel. Es ist die Zeit für Vernunft und Verantwortung.
Um Vernunft und Verantwortung dürfte es gegangen sein am Mittag beim Treffen von Bundeskanzler Scholz mit Oppositionsführer Merz von der CDU. Über den Inhalt der etwa halbstündigen Unterredung wurde nichts bekannt. Fakt ist, die rot-grüne Restkoalition braucht die Unterstützung der Union, um noch Gesetzesvorhaben durch den Bundestag zu bringen. Vizekanzler und Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen schildert die Lage.
Selbstverständlich wird das Kabinett weiter Gesetze auf den Weg bringen. Wir wissen natürlich, dass wir keine eigene Mehrheit mehr im Bundestag haben.
Doch werden CDU und CSU Mehrheitsbeschaffer von Rot-Grün werden? CSU-Chef Markus Söder bleibt unklar.
Natürlich ist die Union bereit, Ordnung zu halten, damit die Abwärtsspirale nicht vorausgeht und weitergeht. Aber es geht nicht, die kaputte Ampel zu verlängern.
Der zentrale Punkt, wann wird der Kanzler im Bundestag die Vertrauensfrage stellen? Scholz schwebt der Januar vor, mit Neuwahlen im März. CDU-Chef Merz will mehr Tempo.
Es gibt überhaupt keinen Grund, die Vertrauensfrage jetzt erst im Januar des nächsten Jahres zu stellen.
Scholz solle die Vertrauensfrage sofort stellen, sagt Merz.
Spätestens Anfang nächster Woche.
Auf schnelle Neuwahlen drängt auch die AfD. Man könne nicht mit einer Rumpfregierung, die niemand mehr wollte, weitermachen, findet Co-Parteichefin Weidel.
Die Vertrauensfrage des Kanzlers erst am 15. Januar zu stellen, ist unverantwortlich.
Der Kanzler erklärt auf einer Veranstaltung, er wolle bei seinem Zeitplan mit Neuwahlen im Frühling bleiben.
Die Bürgerinnen und Bürger werden bald die Gelegenheit haben, neu zu entscheiden, wie das weitergehen soll. Das ist ihr gutes Recht. Ich werde deshalb Anfang des nächsten Jahres dem Bundestag die Vertrauensfrage stellen.
Der Wahlkampf hat bereits begonnen. So scheint es zumindest, wenn man dem geschassten Finanzminister Lindner zuhört.
Die Bürgerinnen und Bürger können nun beurteilen, wer welches Angebot für den weiteren Weg unseres Landes gemacht hat. Wer die wirtschaftliche Zukunft des Landes sichern will.
Ein Vorgeschmack auf die nächsten Wochen.
Dietrich Karlmeurer über den Tag in Berlin nach dem Ende der Ampelkoalition. Und kurz vor der Sendung habe ich mit Markus Uhl gesprochen. Er ist seit 2017 Bundestagsabgeordneter für die CDU aus dem Saarland. Herr Uhl, der Bundespräsident hat heute angemahnt, es sei jetzt nicht die Zeit für Taktik und Scharmützel, sondern für Verantwortung. Können wir davon ausgehen, dass Sie mit der Unionsfraktion jetzt konstruktiv mit der rot-grünen Minderheitsregierung zusammenarbeiten zum Wohle des Landes?
Ja, in der Tat, es ist jetzt keine Zeit für taktische Spielchen, das ist völlig richtig. Deutschland braucht eine handlungsfähige Regierung. Das, was wir haben, ist eine handlungsunfähige Minderheitsregierung. Und deshalb brauchen wir keine Hängepartie, keine Parteitaktik, sondern möglichst schnelle Neuwahlen.
Gut, aber zwingen können Sie den Kanzler nicht. Er bestimmt, wann die Vertrauensfrage gestellt wird. So ist das nun mal. Und Sie als Union wollen sich doch bestimmt bis dahin den Wählerinnen und Wählern mit konstruktiver Arbeit empfehlen, oder?
Ja, wir sind selbstverständlich bereit, Verantwortung für unser Land zu übernehmen. Und wenn es Entscheidungsnotwendigkeiten irgendwo gibt, dann werden wir uns diesen selbstverständlich auch stellen. Wir werden sie beraten und dann kann es auch eine Abstimmung im Deutschen Bundestag dazu geben. Fakt ist aber, diese Reste-Regierung hat keine Mehrheit mehr. Und das, was Deutschland braucht, ist eine stabile neue Bundesregierung.
Konkret aber bis dahin, zum Beispiel ein neuer Haushalt für 2025 ist jetzt ganz dringend nötig. Sonst ist das Land womöglich monatelang gelähmt. Sagen Sie mit Ihrer Fraktion Ja zu einem Haushalt, wie er nächste Woche wahrscheinlich eingebracht wird?
Wir sind ja in Haushaltsberatungen die ganze Zeit ja schon gewesen. Sie wissen, ich bin im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Ich kann nur sagen, dass wir uns da konstruktiv verhalten. Wir haben heute Mittag zum Beispiel auch der Beschaffung von Material für die Bundeswehr aus dem Bundeswehr-Sondervermögen, was wir ja als Union auch mitgetragen haben, dass wir das einrichten, auch zugestimmt. Bei den anderen Punkten werden wir das sehr, sehr genau prüfen. Fakt ist, der Ball liegt allerdings beim Bundeskanzler, dafür zu sorgen, dass wir eine neue und stabile Regierung bekommen.
Ganz genau. Aber er sagt ja eben, Vertrauensfrage stand jetzt am 15. Januar. Und bis dahin muss man sich ja irgendwie umgucken. Ne? Muss man ja, wie der Bundespräsident es fordert, konstruktiv mitmachen. Das heißt, Haushalt für 25, sagen Sie ja?
Ich sage da, dass wir das genau prüfen werden. Es gibt für mein Empfinden keinen Grund, die Vertrauensfrage erst im Januar des nächsten Jahres zu stellen. Es gibt die Möglichkeit, dass er das nächste Woche schon tut. Und wenn er das nächste Woche schon tun würde, könnte Deutschland eine neue Bundesregierung haben, bevor in den USA Donald Trump im Amt ist. Das wäre eine ausgewiesene Stabilität für unser Land und nicht die Hängepartie, die sich jetzt abzeichnet.
Ja, nur es scheint ja so zu sein, dass er es nicht macht. Ne? Stand jetzt, hat er gesagt, 15. Januar. Das heißt, bis dahin wäre ja zum Beispiel auch denkbar, jetzt die Gunst der Stunde zu nutzen, um die Schuldenbremse zu lockern, um Deutschland aus der Krise zu holen. Es deutet ja sehr vieles darauf hin, dass das eine kommende Regierung ohnehin machen muss, bei all den Riesenaufgaben, die vor uns liegen, von Ukraine-Unterstützung bis klimafreundlicher Umbau der Wirtschaft. Dann könnte die Union das doch gleich auch jetzt mit der rot-grünen Minderheitsregierung erledigen, oder?
Also ich sag mal, wir haben eine Reste-Regierung, die Ampel ist gescheitert. Wir haben eine rot-grüne Minderheitsregierung. Die Menschen in diesem Land wollen Neuwahlen in großer Mehrheit. Und das, was wir brauchen, ist nicht eine Reste-Regierung, sondern Stabilität und Sicherheit. Dafür stehen wir als Union bereit nach einer Bundestagswahl. Die Ampel hat viele gescheiterte Projekte und dieses jetzt irgendwie fortzusetzen, dafür sind wir wirklich nicht da.
Der Bundestagsabgeordnete aus dem Saarland, Markus Uhl von der CDU, im Interview mit der SR-Infobilanz am Abend zur Sicht der Opposition auf den Bruch der Ampel. Und übrigens will er auch weiterhin aus dem Saarland nach Berlin pendeln. Die CDU Saar-Pfalz hat ihn vor einigen Tagen zu ihrem Kandidaten für die nächste Bundestagswahl gemacht. Und die könnte ja jetzt eben schneller kommen als gedacht. Apropos Saarland, auch hier haben die Nachrichten von gestern Abend natürlich eingeschlagen wie eine Bombe. Denise Friemann hat sich in der saarländischen Landespolitik umgehört und ich habe sie gefragt, wie die Saar-Politikerinnen und Politiker zum Ende der Ampel stehen.
Also man muss sagen, unsere Ministerpräsidentin Anke Rehlinger von der SPD, die blickt eigentlich für die Lage ganz zuversichtlich in die Zukunft. Sie sagt, die Ampelregierung, die habe bisher sowieso nichts geliefert, was die Wirtschaft voranbringen könnte. Und jetzt sei eben Platz dafür durch das Ende. Und deshalb findet sie es auch gut, dass Scholz die Vertrauensfrage erst im Januar stellen will, weil man so eben noch Zeit habe, bestimmte und wichtige Projekte umzusetzen. Die CDU im Saarland, die sieht es anders und ist damit auch auf Linie der Bundes-CDU. Saar-CDU-Chef Toscani fordert Neuwahlen so schnell wie möglich, genauso wie es Friedrich Merz ja auch schon seit gestern tut. Die Ampel sei schon vor Wochen am Ende gewesen, sagt Toscani, und jetzt brauche es eben schnell klare Verhältnisse. Diese klaren Verhältnisse, die will auch die Saar-FDP und der Landesvorsitzende Oliver Luksic. Er sagt, es sei bedauerlich, dass die Bundesregierung so zum Ende gekommen sei, denn, so Luksic, man hätte sich zusammenraufen können. Aber er hat jetzt auch um seine Entlassung aus dem Amt als Staatssekretär im Verkehrsministerium gebeten. Und die Grünen im Saarland und Landeschef Morbe, die stehen eigentlich hinter dem Zeitplan des Kanzlers. Es sei jetzt auch die richtige Entscheidung gewesen, Finanzminister Lindner zu entlassen. Und er und die FDP, die würden vor allem wahltaktische Interessen verfolgen, so die Meinung der Grünen im Saarland.
Du hast es gerade schon angedeutet, ein Punkt, der für das Saarland sehr wichtig ist, ist die Wirtschaft. Gerade in der letzten Zeit hagelt es ja schlechte Nachrichten für die Saarindustrie. Jetzt mit einer rot-grünen Minderheitsregierung im Übergang, können wir da noch auf Hilfe vom Bund hoffen?
Naja, zumindest hat Scholz angekündigt, dass er bis Ende des Jahres noch unbedingt Sofortmaßnahmen für die Industrie durchsetzen will. Dazu würde zum Beispiel der Industriestrompreis gehören, also günstigerer Strom für Unternehmen, die durch den Staat subventioniert sind. Denkbar seien laut Scholz auch Fördermaßnahmen für E-Autos, damit eben wieder mehr davon verkauft werden. Und so will Scholz auch die Arbeitsplätze in der Automobil- und Zuliefererindustrie sichern. Das würde uns natürlich hier im Saarland auch sehr stark betreffen, vielleicht auch mehr als manche andere Bundesländer. Aber für all diese Entscheidungen braucht es eben auch Mehrheiten im Bundestag.
Und so eine Mehrheit hat Scholz und seine rot-grüne Regierung nur, wenn aus der Opposition Abgeordnete mit Ja stimmen. Mal gucken, ob das klappt. Neben den Maßnahmen für die Industrie sind ja noch weitere Projekte in der Schwebe, die auch Menschen im Saarland betreffen könnten. Welche sind das denn?
Ja, das sind beispielsweise ist das das Rentenpaket der Regierung. Das ist für uns auch relativ wichtig, weil wir nun mal einfach auch viele alte Menschen im Saarland haben. Es soll langfristig ein stabiles Rentenniveau garantieren, unter anderem auch durch Zuflüsse aus Aktien. Und die Bundesregierung, die hatte das im September schon in den Bundestag eingebracht, aber es ist noch nicht verabschiedet. Und dann haben wir natürlich noch einen ganz großen Punkt, und zwar den Haushalt für nächstes Jahr, für 2025. Sollte der nicht mehr zustande kommen, ist zwar trotzdem die Finanzierung von rechtlich festgeschriebenen Ausgaben gesichert, aber es gibt auch Projekte, die unter anderem durch Bundesmittel gefördert werden hier bei uns im Saarland. Das wären zum Beispiel die Projekte des Programms Demokratie leben. Da läuft Ende des Jahres die Förderperiode aus und die neue Finanzierung, die steht auf wackeligen Füßen, solange kein Haushalt verabschiedet ist. Und das ist eine große Unsicherheit, denn über diese Bundesmittel werden zum Beispiel auch die Mitarbeiter solcher Projekte bezahlt.
Denise Friemann über mögliche Folgen des Ampelbruchs für das Saarland. Auch die Chefin unserer SR-Landespolitik-Redaktion, Diana Kühner-Merth, hat sich über den historischen Abend gestern und die Folgen für die Zukunft so ihre Gedanken gemacht. Hier ihr Kommentar.
Vertrauen und Verantwortung. Diese Worte werden seit gestern Abend inflationär von allen gescheiterten Ampelanern gebraucht. Ganz so, als wäre ihnen nicht klar, dass sie Ersteres, Vertrauen, längst verspielt, weil sie Letzteres, Verantwortung, schon lange verweigert haben. Dass die Ampel aus ist, ist richtig. Den Zeitpunkt dafür hätte man schlechter nicht wählen können. Statt Orientierung zu geben am Tag der US-Wahl, deren Ausgang so viele im Land verunsichert, stürzen Scholz, Lindner, Habeck das Land ausgerechnet an diesem Tag weiter ins Chaos. Warum nicht vor einem Jahr? Warum nicht vor einem halben? Auch da hatte diese Konstellation längst keine gemeinsame Vision mehr. Schlimmer noch, sie hatte die, für die sie verantwortlich gewesen wäre, aus dem Blick verloren. Zigtausend Menschen bangen derzeit um ihre Jobs, um ihre Existenz. Im Saarland ganz besonders. Kein einziges verständnisvolles Wort hat Olaf Scholz in seiner Rede wirklich an sie gerichtet. Stattdessen kalte Abrechnung, Schuldzuweisung. Dass irgendjemand dem Kanzler ausnahmsweise klare Worte aufgeschrieben und er sie vorgelesen hat, ändert nichts daran, dass diese Worte wieder die falschen waren. Dass er wieder kein Gespür bewiesen hat für die Stimmung im Land. Was soll ein Unternehmer damit anfangen, der nun weiß, dass schnelle Unterstützung nicht kommen, sein Unternehmen vielleicht nicht überleben wird? Was sein Mitarbeiter, der an den Weihnachtsgeschenken für die Kinder sparen wird, weil der Job auf der Kippe steht? Was derjenige, der gern zum Beispiel ein Auto kaufen und damit die Wirtschaft ankurbeln würde, der wegen der Unsicherheit aber lieber noch abwartet? Was nützt es diesen Menschen, dass für Olaf Scholz Christian Lindner an ihrer Situation schuld ist und für Christian Lindner Olaf Scholz? Absolut nichts. Genauso wenig wie das Geeiere um den Neuwahltermin. Dass insbesondere Christian Lindner und Olaf Scholz für die Neuwahl offenbar trotz allem einen Führungsanspruch reklamieren, ist mindestens instinktlos, beinahe zynisch. Mit nichts haben sie diesen Anspruch zuletzt begründet, ganz im Gegenteil. Sie haben ein verunsichertes Land zur Unzeit in noch größere Unsicherheit gestürzt. Die Unsicherheit zu beenden, haben sie nun zur Aufgabe der Wählerinnen und Wähler gemacht. Diese haben nun eine große Verantwortung, trotz berechtigtem Frust nämlich, ihr Vertrauen nicht an Kräfte zu verschenken, die das Chaos im Land noch größer machen.
Die Meinung der SR-Landespolitik-Chefin Diana Kühner-Merth. Im Bundestag lässt sich die Regierungskrise schon an der Tagesordnung erkennen. Heute wurden weite Teile der Agenda ersatzlos gestrichen. Ein wichtiger Punkt musste dann aber doch sein, der neue Finanzminister wurde vereidigt. Der Nachrücker für den gestern geschassten Christian Lindner von der FDP. Der neue Mann heißt Jörg Kukies. Marco Karp stellt ihn vor.
Normalerweise steht er im Hintergrund. Das Rampenlicht ist ihm selten gewiss. Doch er ist der wichtigste Vertraute von Olaf Scholz. 2018 holte der damalige Finanzminister Scholz Kukies in sein Ministerium.
Die Arbeit der künftigen Bundesregierung, des Finanzministeriums mit vielen Fachleuten organisieren, die das gut machen werden. Und ich bin froh, dass ich da ein gutes Team zusammenbekommen habe.
Bevor er in die Bundespolitik kam, machte Kukies Karriere in der Finanzwelt, arbeitete als Investmentbanker für Goldman Sachs. Seine Bankervergangenheit brachte Kukies auch Kritik ein. Schon vor 6 Jahren war eine der größten Kritikerinnen die heutige BSW-Chefin Sarah Wagenknecht.
Von Washington ist man das gewöhnt, dass die Investmentbank Goldman Sachs in der Regel den Finanzminister stellt. Das ist so, die Wall Street regiert dort. Dass das inzwischen auch in Deutschland Normalität werden soll, dass Goldman Sachs zumindest den Staatssekretär des Finanzministers stellt, ist bisher noch nicht so ganz Normalität.
Kukies Karriere hat das nicht geschadet. Das Magazin Der Spiegel nannte ihn mal das zweite Gehirn des Kanzlers. Und vielleicht wird er deshalb häufig als rastlos beschrieben, weil er Scholz Ideen liefern muss für die Krisen der Zeit. Denn 2021 ist Kukies mit Scholz ins Kanzleramt umgezogen. Dort ist er zuständig für Wirtschafts-, Finanz-, Klima- und Europapolitik sowie für die G7- und G20-Gipfel. Heißt viel Reisen, viel Verhandeln, wie er vor 2 Jahren beschreibt.
Das ist einfach eine faszinierende Aufgabe. Man zusammenarbeitet mit den größten Demokratien und Industrienationen der Welt, um Klimaneutralität zu erreichen. Das ist einfach eine tolle Aufgabe.
Gerade in der Corona-Pandemie zeigt er sich als Problemlöser. Kukies leitete den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der mit Milliarden Unternehmen rettete, und fädelte als Chefverhandler die vorübergehende Verstaatlichung der Lufthansa ein. Obwohl er den Finanzmarkt kennt, ist auch Kukies blind für den Milliardenbetrug bei dem Finanzdienstleister Wirecard. Kurz vor der Pleite soll er noch die staatseigene Apex-Bank gedrängt haben, Millionen in Wirecard zu pumpen, auf Kosten der Steuerzahler. Investmentbanker, Staatssekretär, Finanzminister. Keine typische Karriere für einen, der Anfang der 90er Jahre zum Juso-Landesvorsitzenden Rheinland-Pfalz gewählt wurde und sich damals stark machte für mehr Bildungschancen und Umweltpolitik.
Wir Jusos müssen einer SPD Dampf machen, die es sich schon jetzt bequem machen will in noch nicht errungenen Regierungssesseln.
Nun muss er als Finanzminister einer Minderheitsregierung einen Bundeshaushalt aufstellen. Eine schier unlösbare Aufgabe für den langjährigen Scholz-Vertrauten.
Marco Karp hat Jörg Kukies vorgestellt. Keine 20 Stunden nach dem Rauswurf von Christian Lindner aus der Ampelregierung wurde er heute Nachmittag im Bundestag als Finanzminister vereidigt. Und ein lange geplantes Vorhaben hat der Bundestag schon am Vormittag verabschiedet. Eine Resolution mit dem Titel »Nie wieder ist jetzt. Jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken«. Sie wurde getragen von den Fraktionen, von den Ampelfraktionen und der Union. Vielleicht ja auch ein Zeichen dafür, dass fraktionsübergreifende Zusammenarbeit auch in Zeiten der Krise möglich ist. Anne-Kathrin Mellmann.
Die Resolution ist nicht rechtsverbindlich, sondern trägt Signalcharakter. Mehr als ein Jahr lang hatten SPD, CDU, CSU, Grüne und FDP intensiv darüber verhandelt. Dass es zu dieser fraktionsübergreifenden Entschließung gekommen ist, lobte zum Auftakt der Debatte im Bundestag SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese.
Es ist richtig, dass wir heute Morgen hier dieses Zeichen gemeinsam setzen und bei allen Meinungsverschiedenheiten es Themen gibt, über die wir nicht streiten, sondern wo wir parteiübergreifend und zusammen handeln. Und da bin ich allen hier im Haus sehr dankbar.
Andrea Lindholz von der CSU erinnerte an die Novemberpogrome von 1938, bei denen die Nazis jüdische Menschen und Einrichtungen brutal angegriffen hatten.
Vor dem Hintergrund dieser Shoah ist es unsere Aufgabe, das bis heute zu einem nie wieder zu machen. Es ist unsere Aufgabe, Antisemitismus in all seinen Erscheinungsformen konsequent zu bekämpfen und für das Existenzrecht Israels einzustehen. Es ist unsere Aufgabe, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen, zu bewahren und zu stärken.
Die Resolution ist umstritten, auch wegen der darin enthaltenen Definition von Antisemitismus. Kritiker meinen, die Resolution sei ungeeignet für die Bekämpfung von Antisemitismus und sehen eine Gefahr für die Meinungs-, Kunst-, Wissenschafts- und Versammlungsfreiheit, besonders wenn es um Kritik an Israel geht.
Gleich schauen wir zum EU-Gipfel in Budapest. Vorher noch die Meldungen in Kürze mit Stefan Eising.
Die israelische Armee hat erneut Luftangriffe im Libanon geflogen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP attackierte die Armee unter anderem Vororte der Hauptstadt Beirut. Dabei sei ein Fabrikgebäude getroffen worden. Angaben zu Opfern gab es nicht. Außerdem meldete die libanesische Armee 3 getötete Zivilisten im Süden des Landes. Bei dem Drohnenangriff an einem Kontrollpunkt der Armee seien auch 3 Soldaten der UN-Mission UNIFIL verletzt worden. Mehrere internationale Hilfsorganisationen forderten einen sofortigen Waffenstillstand für den Libanon. Sie werfen Israel wahllose Angriffe auf die libanesische Zivilbevölkerung vor. Die Bundesanwaltschaft hat in Frankfurt einen US-Amerikaner wegen mutmaßlicher Spionage für China festnehmen lassen. Nach Angaben der Behörde soll der Mann in diesem Jahr einem chinesischen Nachrichtendienst sensible Informationen des US-Militärs angeboten haben. Er habe bis vor kurzem für die US-amerikanischen Streitkräfte in Deutschland gearbeitet und sei in diesem Zusammenhang an die Informationen gekommen. Zu einer Übergabe sei es jedoch nicht gekommen. Weitere Einzelheiten wurden bisher nicht bekannt. Die Stadt Lebach erhält weitere 2 Millionen Euro vom Land, um Hochwasserschäden zu beseitigen. Mit dem Geld soll die beschädigte Infrastruktur wiederhergestellt werden. Am stärksten betroffen von dem Pfingsthochwasser waren nach Angaben der Stadt das Rathaus und das Hallenbad. Der saarländische Innenminister Joost betonte, das Hallenbad sei wichtig für die Stadt und ihre Bürger. Außerdem werde es von 16 Schulen genutzt. Eine Sanierung sei daher unerlässlich. Dabei müsse auch im Hinblick auf weitere Hochwasserereignisse Vorsorge getroffen werden.
SR Info.
Es ist fast 18 Uhr und die EU-Staats- und Regierungschefinnen und Chefs warten noch immer auf den Kanzler. Wegen des Koalitionsbruchs in Berlin konnte Scholz noch nicht wie geplant am frühen Nachmittag nach Budapest zum EU-Gipfel reisen. Jetzt wird er für 20 Uhr erwartet zum informellen Arbeitsessen. Im Fokus des heutigen Gipfeltags standen ohne Scholz die Folgen der Wahl Donald Trumps zum nächsten US-Präsidenten. Jakob Mayer.
Wie stellt sich Europa besser für die Zukunft auf? Diese Frage ist nach Donald Trumps Wahlsieg noch dringlicher geworden. Deshalb hätte der Zeitpunkt für das Treffen der europäischen politischen Gemeinschaft nicht besser gewählt sein können, sagt ein Teilnehmer. Manche Staats- und Regierungschefs in Budapest sind der Ansicht, dass ihre Länder mit Trump im Weißen Haus ohnehin besser dran sind. Darunter der Gastgeber Ungarns Regierungschef Viktor Orban. Und die anderen versuchen aus der Not eine Tugend zu machen. Europa müsse sich jetzt unabhängig von äußeren Einflüssen fortentwickeln. Orban betont, Frieden, Stabilität und Wohlstand in Europa sind bedroht. Wir treffen uns heute, weil wir glauben, dass diese Gefahren und Herausforderungen uns alle angehen. Unsere Antworten könnten die Zukunft Europas für die kommenden Jahrzehnte bestimmen. Wir glauben, dass wir gemeinsam stärker sein können als alleine. Das gilt besonders für die Verteidigung. Trump hat die europäischen NATO-Staaten nachdrücklich aufgerufen, mehr Geld dafür auszugeben. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verlangt, die Sicherheit Europas nicht länger den USA zu überlassen. Und er sagt mit Blick auf den künftigen US-Staatschef, er wurde vom amerikanischen Volk gewählt und wird dessen Interessen vertreten und das ist auch gut so. Die Frage ist jetzt, sind wir bereit, die europäischen Interessen zu vertreten? Das ist die einzige Frage, die sich stellt und die hat meiner Ansicht nach Vorrang. NATO-Generalsekretär Mark Rutte gibt Trump recht. Die europäischen NATO-Mitglieder müssten deutlich mehr für Verteidigung ausgeben als die bisher angepeilten 2% ihres jeweiligen Bruttoinlandsproduktes. Rutte warnt aber auch den größten NATO-Staat USA davor, in der Solidarität mit Europa nachzulassen. Denn Russland liefere Militärtechnologie an Nordkorea und arbeite mit dem Iran und China zusammen. Wenn Russland in der Ukraine erfolgreich wäre, stünde es erstarkt an unseren Grenzen. Das wäre eine Bedrohung nicht nur für Europa, sondern auch für die USA. Deshalb müssen wir gemeinsam nicht nur der Bedrohung durch Russland begegnen, sondern auch der Tatsache, dass diese 4 Länder kooperieren. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat eng mit dem amtierenden US-Präsidenten Joe Biden zusammengearbeitet und den künftigen kennt sie auch, noch aus dessen erster Amtszeit. Darauf könne man aufbauen, sagt von der Leyen, indem die EU und die USA gemeinsame Interessen ausmachten und daran arbeiteten. Voraussetzung ist aus Sicht der Kommissionschefin, dass Europa dabei geeint bleibt. Herausforderungen kann kein Mitgliedstaat alleine bewältigen, aber als Union der 27 zusammenzustehen, gibt uns viel Macht. Und diese Stärke ist unsere beste Tugend. Europa muss dringend seine Hausaufgaben machen, sagt auch EU-Ratspräsident Charles Michel, egal wer in Washington regiert. Es ist unsere Verantwortung, Entscheidungen Entscheidungen zu treffen, um nicht von Beschlüssen abhängig zu sein, die anderswo getroffen werden. Wir müssen den Binnenmarkt vertiefen, wettbewerbsfähiger werden und unsere Verteidigungsbereitschaft steigern. Europas Wettbewerbsfähigkeit stärken, das ist das Thema des informellen EU-Gipfels morgen in Budapest. Dazu wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet, der heute wegen des Auseinanderbrechens der Ampelkoalition fehlte.
Die Ampelregierung in Berlin ist Geschichte. In den USA wird Donald Trump nächster Präsident. All das wird sich auswirken, auch aufs Saarland. Dabei kann besonders die Saarwirtschaft jetzt eigentlich alles gebrauchen. Nur keine Unsicherheit und verschlechterte Rahmenbedingungen. Denn schlechte Nachrichten gibt es ja ohnehin genug. Am Dienstag zum Beispiel vom Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler. Der will am Standort Homburg rund 200 Arbeitsplätze abbauen. Heute war dort Betriebsversammlung. Aus der SR-Wirtschaftsredaktion meldet sich Lisa Christel.
Vor dem Werk ziehen die roten Wolken der Pyrotechnik auf. Die rund 400 anwesenden Mitarbeitenden von Schaeffler in Homburg sind trotz eisiger Kälte aufgeheizt. Denn es geht um ihre Zukunft. Und die scheint geprägt von Unsicherheiten in ihrem Werk, ihrem Unternehmen und ihrem Land.
Weil vom Vorstand Anfang des Jahres eine Zusicherung da war und jetzt nach 10 Monaten die Welt wieder ganz anders aussieht, ist ernüchternd. Man weiß nicht, wo die Politik hinführt, wo die Zukunft hingeht, ist traurig.
Alles ein bisschen chaotisch, steht am nächsten Tag auf, die Regierung mehr auf der Arbeit, ach, die eine oder andere Hiobsbotschaft, sind halt schon unsichere Zeiten.
Ist alles scheiße halt jetzt, ne? Man weiß nicht, wie die Zukunft ist, das ist halt alles. Ne? Wir haben Kredite alle gelaufen, meine Familie, meine Kinder. Wie geht's weiter?
Die Zukunft im Linearwerk scheint jedoch besiegelt. Die Arbeit will Schaeffler nicht fortführen. Das heißt, die rund 230 Jobs stehen auf dem Spiel. Was zunächst wenig klingen mag, ist für den Standort Homburg und das Saarland aber eine weitere schlechte Nachricht aus der Industrie, findet Oberbürgermeister Michael Forster von der CDU.
Das ist ein herber Schlag für den Wirtschaftsstandort Homburg, dass jetzt diese Unternehmensentscheidung von Schaeffler so getroffen wurde, das Werk Lineartechnik zu schließen. Im Insgesamten schwächt das natürlich die Wirtschaft in Homburg, denn wir sind Automobilzulieferstandort und diese Transformationspolitik ist natürlich für uns eine Herausforderung für die Zukunft.
Denn Arbeitsplätze werden nicht nur bei Schaeffler abgebaut. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegt das Michelin-Werk. Schon länger ist bekannt, dass dort über 800 Stellen wegfallen werden. Ähnliche Entwicklungen drohen bei Bosch. All diese Hiobsbotschaften besorgen auch den OB. Er hofft auf das Geld aus dem saarländischen Transformationsfonds.
Also wir können natürlich nicht viel an Geldmitteln zur Verfügung stellen, weil wir sind eine Sanierungskommune. Wir können also die Wirtschaft bei uns nicht aktiv unterstützen, aber wir können dafür sorgen, dass die Standortbedingungen stimmen.
Damit meint er Infrastruktur und Flächen für neue Ansiedlungen. Die Stadt müsse dafür die Rahmenbedingungen schaffen.
Wir müssen versuchen, neue Industriezweige oder eben auch, was sich für Homburg sehr anbietet, den Gesundheitssektor zu stärken, um eben zukunftsfähige Arbeitsplätze in Homburg auch in Zukunft zur Verfügung stellen zu kommen.
Für den Betriebsratsvorsitzenden Thomas Detweiler von Schaeffler geht es nach der heutigen Betriebsversammlung aber erstmal um seinen Standort und die Erhaltung möglichst vieler Leute. Aufgeben wollen sie auf keinen Fall.
Die Mannschaft ist in Kampfstimmung und steht da auch zuerst mal hinter den Punkten und Forderungen des Betriebsrats.
Sie wollen entgegen der Pläne des Konzerns den Standort Deutschland stärken und ihr Linearwerk retten. Angesichts der Entwicklungen der Branche ein ambitioniertes Vorhaben. Die Gespräche mit der Unternehmensleitung sollen Ende des Monats beginnen.
Proteste beim Schaefflerwerk in Homburg. Lisa Christel hat berichtet. Kommen wir zum Wetter im Saarland. Der Tag geht neblig trüb zu Ende. Es bleibt aber meist trocken, jetzt am Abend und in der Nacht. Morgen wieder grau und neblig. Am Spätnachmittag kann es am ehesten im Hochwald für etwas Sonne reichen. Die Höchsttemperaturen liegen morgen zwischen 7 Grad in Weißkirchen und 11 Grad in Perl. Und der Samstag startet neblig trüb, aber im Laufe des Tages kann es durchaus mal Sonne geben bei bis 14 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Hier noch ein Hinweis. Heute Abend können Sie hier auf SR Kultur aus gegebenem Anlass eine Diskussionssendung hören des Deutschlandfunk. Titel Ampel aus, wie handlungsfähig ist Deutschland? Unter anderem mit dem Politologen Wolfgang Schröder, mit Stefan Wolf, Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall und mit Ann-Kathrin Büsker vom Deutschlandfunk. Ab 7:15 bis 20 Uhr hier bei uns. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend. Tschüss.